Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe und der Werner wird sicher nachher was dazu sagen und auch darüber predigen. Und dass ihr euch nicht wundert, welchen Predigttext ich heute lese. Nicht Predigttext, sondern die Lesung. Die steht nämlich in 1. Mose 18 ab Vers 16. Jetzt muss ich nur gucken. 16 bis 22. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr: Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Haus nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und der Herr sprach: Es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, dass ihre Sünden sehr schwer sind. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, oder ob's nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Jetzt erstmal bis hierher. Wort des lebendigen Gottes.
Ich würde gerne nochmal singen, aber. Ja, schön euch zu sehen. Wir beginnen eine neue Predigtreihe heute. Es ist eine thematische Predigtreihe. Es geht um Gebet. So einfach ist die Bezeichnung des Themas. Gebet, der Atem der Gemeinde, der Atem unseres Lebens mit Christus. Wir betrachten in dem Zusammenhang einfach verschiedene Bibelpassagen und auch setzen wir uns mit verschiedenen Personen der Bibel auseinander, von denen wir lernen können in Bezug auf ihr Gebet. Und heute ist schon Abraham dran. Er betet nämlich für Sodom. Vielleicht ist euch Sodom ein Begriff. Wir werden nachher noch ein bisschen Näheres darüber hören. Ja, ich zitiere mal am Beginn der Predigt Wolfgang Niedecken von der kölschen Mundart-Rockgruppe BAP. Der sagt: Wenn et bette sich lohne dät, wat meinst du wohl, wat ich dann bette dät? Auf Deutsch: Wenn das Beten sich lohnen würde, was meinst du wohl, was ich dann beten würde? Warum sagt er das? Vielleicht glaubt er nicht, dass ein Gott da ist. Vielleicht aber auch denkt er, das ist ein so ferner Gott. So weit weg, der hat mit uns gar nichts zu tun. Der interessiert sich gar nicht für uns. Der interessiert sich nicht für diese Erde, diesen winzigen Planeten irgendwo. Der interessiert sich auch nicht für dein Leben, der ist ganz weit weg. Deine Gebete, sie bleiben an der Decke hängen oder an der Wand hängen. Oder es könnte auch das Gebet eines Christen sein. Wenn et bette sich lohne dät. als Christen, der verzweifelt ist, weil er schon jahrelang, jahrzehntelang, eine lange Zeit immer für dieselbe Sache betet und Gott scheint nicht zu hören. Er tut einfach nichts. Abraham hat da ein ganz anderes Standing, sage ich jetzt mal. Er weiß, dass es Gott gibt. Für ihn ist das keine Frage, dass Gott ein naher Gott ist. Denn er kam ihm sehr nahe. Für ihn ist das keine Frage, dass Gott ihn hört. Es ist kein Thema für ihn. Aber doch hat er so ein klein wenig hier heute Morgen mit dem Wolfgang Niedecken gemeinsam. Er weiß nicht am Anfang seines Gebets, ob Gott sich tatsächlich darauf einlassen wird. Er wird ihn hören, das ist selbstverständlich. Aber ob Gott seinem Gebet entsprechen wird, das kann er nicht wissen. Und deshalb hören wir jetzt mal den Predigttext aus dem 1. Mose, Kapitel 18. Also die Fortsetzung dessen, was die Ulla eben gelesen hat. So, ich beginne mit Vers 22. Und die Männer wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Das hat die Ulla noch gelesen. Und dann geht's weiter. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach, finde ich 50 Gerechte in Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Abraham antwortete und sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden, Lutherdeutsch, ich habe es gewagt, zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht fünf weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben, um der fünf willen? Er, Gott, sprach, finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er, Abraham, fuhr fort, mit ihm zu reden und sprach, man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach, ich will ihnen nichts tun, um der 40 willen. Abraham sprach, zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach, finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und Abraham sprach, ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Gott antwortete, ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach, ach zürne nicht, Herr, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach, ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Soweit der Predigttext. Ja. Abraham betet für Sodom, dass Gott diese Stadt nicht zerstören möge und sein Gericht nicht an ihr vollziehen möge. Was, Weiß er, wusste er, für welch eine Stadt er betete? Wir wissen nur andeutungsweise etwas über Sodom. Ja, uns allen ist es wahrscheinlich ein Begriff des moralischen Verfalls. In der Tat, das hört man über diese Stadt, moralischer Verfall, sittlicher Verfall. Eine Stadt, die die Armen ausbeutete, eine Stadt, die die Reichen begünstigte, eine Stadt, in der das Leben nicht geachtet wurde, eine Stadt mit voller Unmoral. Und Abraham betet für diese Stadt. Tat die Stadt dem Abraham leid? Aus unserem Text lässt sich implizit entnehmen, Abraham hatte kein Problem damit. Er hätte kein Problem damit gehabt, wenn Gott die ganze Stadt zunichte gemacht hätte. Abraham, für ihn war das kein Problem. Gott richtet die Gottlosen. Ja. Das darf er tun. Wie ist das in unserem Leben? Darf Gott Dinge tun, die uns wehtun? Gott ist die Quelle allen Lebens. Er ist der Ursprung allen Seins. Er ist der Herr über alle Dinge. Er ist der Einzige, der gut ist. Er ist der einzig wahre Meister. Wir sind alle seine Geschöpfe. Und alles, was zu sehen ist, ist von ihm gemacht. Darf er mit diesen Menschen umgehen, wie er das will? Darf er dir wehtun? Darf er dir Probleme bereiten? Darf er dir Schwierigkeiten machen? Darf er dich herausfordern? Wir finden in der Bibel häufig dieses Beispiel vom Ton und dem Töpfer. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was passiert, wenn der Töpfer da zugange ist und das Gefäß in seiner Hand, das gelingt ihm nicht, das missrät. Was macht er damit? Der matscht es zusammen, es zerstört es. Und Gott misslingt gar nichts. Aber er sieht uns Menschen. Wir sind Ton in seiner Hand. Und wir sind ein ganz komischer Ton. Ein ganz komischer Ton als Menschen oft und sagen, hey Töpfer, nimm deine Hände weg, ich will mich selber machen. Und was passiert mit dem Ton, wenn man den alleine lässt auf einer drehenden Scheibe? Was passiert damit, wenn die Scheibe sich schnell genug dreht? In alle Richtungen ist er weg. Gott will uns gestalten. Wenn Gott Hand an dich legt und an uns legt, ich will mal ganz persönlich sagen, ich möchte das nicht, dass Gott mir Leid zufügt. Ich möchte nicht Probleme haben. Ich möchte keine Schwierigkeiten haben. Ich will nicht, dass er mir wehtut. Aber möchte ich nicht von Herzen, dass er mich gestaltet? Dass er mit mir macht, was er möchte, damit ich etwas zu seiner Ehre bin? Er möchte mich gestalten. Ulla erzählte mal von Bernhard Rebsch von einem Erlebnis. Mann, der einen schweren Motorradunfall hatte, ins Krankenhaus kam und dem ein Bein amputiert werden musste. Ich mache es kurz. In einem Gespräch mit ihm und einigen anderen, glaube ich auch, denen es so ähnlich ging, wurde er gefragt, was das mit ihm mache. Wurde er gefragt, bist du nicht verbittert? Hadest du nicht mit Gott? Und seine Antwort war, Gott darf das. Gott darf das, weil er Gott ist, weil er dich gestalten will. Zurück zu Abraham. Abraham wusste, Gott darf Sodom platt machen. Kein Problem. Aber er bittet für diese Stadt. Warum? Wir haben es gehört, um der mutmaßlichen gerechten Willen, die sich dort befinden. Abraham dachte, da sind vielleicht Gerechte in der Stadt. Wie kann das sein, dass Gott Gerechte mit Ungerechten hinrafft? Abrahams Gerechtigkeitssinn wird hier sehr deutlich. Es ist etwas, ich sage es schon mal vorweg, was Gott in sein Herz gelegt hat. Denn Gerechtigkeit kommt nur von Gott. Abraham sagte, das kann nicht sein, dass die Gerechten mit untergehen. Und wenn ich hier von Gerechten rede, liebe Gemeinde, dann meine ich nicht Sündlose. Sündlose gibt es nicht in dieser Welt. Und nicht in diesem Raum und schon gar nicht auf dieser Kanzel. Aber es gibt Gerechte. Gerechte sind die, Gott fürchten. Gerechte sind die, die ihm vertrauen. Gerechte sind die, die ihm glauben und an ihn glauben. Für die tritt Abraham ein und sagt, willst du denn Gott diese mit den Ungerechten dahin raffen? Wisst ihr, was das ist, was Abraham hier tut? Es gibt im Englischen einen Begriff, der heißt, ja, falschen Handeln. Ja. Ich will noch auf etwas anderes hinaus. Es gibt im Englischen einen Begriff, der heißt Intercession. Or Intercession, Prayer of Intercession. Lateinisch intercedere oder intercedere, dazwischen treten. Dazwischen gehen. Abraham ist der große Dazwischengeher. Er geht zwischen Sodom und Gott. Er traut sich zwischen Sodom und Gott und tritt für Sodom ein. Ich weiß nicht, ob der Heilige Geist das hier so beabsichtigt hat, aber ich ganz persönlich empfinde dies als ein Bild für Christus. Christus ist der größte Dazwischengeher aller Zeiten. Und er wird der größte bleiben. Er tritt dazwischen. Zwischen uns, die wir verloren waren. Und dem heiligen Gott. Er tritt dazwischen. Stirbt für uns am Kreuz. Vergießt sein Blut dafür. Und tritt Tag und Nacht in unserer Redeweise. Tag und Nacht vor Gott für uns ein. Der große Dazwischengeher ist Jesus für uns. Er tritt in den Riss, damit die Gerechten aus Glauben nicht umkommen mit den Ungerechten. Damit wir nicht umkommen und verloren werden mit den Ungerechten. Jesus, der große Dazwischengeher, und Abraham ist hier ein Dazwischengeher zwischen Sodom und Gott, um der gerechten Willen in Sodom. Wir können etwas aus diesem Gebet lernen, 3 Punkte. Ja, vielleicht, jetzt. Die zeigen, sind sie da, die 3 Punkte, gut. Was können wir aus dem Gebet des Abraham lernen? Ich würde sagen, massiv viel, ich habe 3 Punkte herausgewählt. Erstens, es ist ein mutiges Gebet, es ist vielleicht ein unverschämtes Gebet. Zweitens, es ist trotzdem ein demütiges Gebet. Und drittens, es ist ein Gebet nach dem Willen Gottes. Das können wir hier lernen. Und deshalb beginnen wir mal direkt mit dem mutigen Gebet. Nächster Vers bitte. Da, ich lese es nochmal. Abraham spricht mit Gott. Das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust. Und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen. dass der Gerechte sei wie der Gottlose, das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Ist das ein unverschämtes Gebet? Gott hätte doch sagen können, Abraham, wie redest du denn eigentlich mit mir? Was fällt dir denn ein? Was denkst du, wer du bist? Was denkst du, wer ich bin? Wie redest du denn mit mir? Wie reagiert Gott? Wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Kein Tadel, kein Vorwurf, kein Abraham untersteh dich. Gott antwortet sachlich, ja, Abraham, finde ich 50 Gerechte in Sodom? Ich will um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Warum tadelt Gott ihn nicht? Ob seiner Vermessenheit, oder? Wir werden später sehen, dass es Abraham nicht an Demut mangelt. Es ist etwas anderes, was ihn hier bewegt. Es ist keine Vermessenheit. Es ist keine Anmaßung. Was Abraham hier bewegt, ist sein Herz. Er schüttet Gott sein Herz aus. Er sagt Gott, was sein Herz bewegt. Er sagt Gott, was in seinen Gedanken ist. Er offenbart sich Gott und sagt, Herr, ich verstehe nicht. Wie kannst du die Gerechten mit den Ungerechten dahinraffen? Ich kapiere das nicht, Gott. Wisst ihr, das ist etwas, das ist so eine große Freiheit, die wir im Gebet haben. Ich würde sagen, nicht nur wir dürfen Gott unser Herz ausschütten. Ich würde sagen, wir müssen es. Wir müssen es unbedingt sagen, was auf unserem Herzen ist. Er kennt es ja sowieso. Warum ist das so wichtig, Gott zu sagen, was mein Herz bewegt? Wie ist das in einer Beziehung zwischen Menschen? Wie ist das in einer sehr guten Beziehung zwischen Menschen? In einer sehr guten Beziehung zwischen Ehepartnern, Freunden, Bekannten, Menschen, die man lieb hat. Wie ist das da? Wann ist diese Beziehung gut? Unter anderem, wenn du dich dem anderen ganz offenbaren kannst. Wenn du alles sagen kannst, was dich bewegt. Wenn du alles sagen kannst, was in deinem Kopf ist, in deinem Herzen ist. Wenn du nicht fürchtest, dass der andere dich verurteilt. Wenn du nicht fürchtest, dass der andere dich niedermacht. Oder kritisiert. Sondern wenn du weißt, ich möchte transparent sein. Wenn du transparent sein kannst für den Mitmenschen. Das kannst du vielleicht nicht mit jedem, ja? Wie viel mehr mit Gott, der möchte eine Beziehung zu dir, der hat eine Beziehung zu dir, wenn du an ihn glaubst. Der möchte, dass du dein Herz ausschüttest. Das ist eine Frage der Beziehung. Er möchte diese Beziehung, er will das. Wir dürfen Gott unser Herz ausschütten, wir dürfen ihm unsere Verzweiflung mitteilen. Wir dürfen ihm unsere Fragen mitteilen. Auch unsere Freude natürlich, unsere Begeisterung, unsere Wünsche, das, was uns am Herzen liegt. Wir dürfen es vor ihm ausschütten und ihm vertrauen, dass er damit macht, was er will. Wir dürfen vor ihm klagen. Die Bibel ist voller Klagen. Psalmen, Klagelieder des Jeremia, da denkt ihr vielleicht dran. Da ging es um den Fall Jerusalems. Gott wollte Jerusalem bestrafen. Und der weinende Prophet Jeremia, dem tat das leid. Der war furchtbar traurig darüber. Und ich zitiere mal aus Klagelieder 2 einen Vers. Er sagt, Jeremia sagt zu Gott: Herr, schau her, an wem hast du so gehandelt? Wie zu einem Festtag hast du zusammengerufen alles, was ich fürchtete. Und nicht einer ist entkommen und übrig geblieben. Jeremia wirft seine ganze Klage vor Gott. Seine ganze Not. Aber er wendet sich nicht von Gott ab. Er wird nicht verbittert auf diese Weise. Denn später, ein paar Verse später, sagt er: Gedenke doch an mein Elend. Gedenke doch an mein Elend. Und noch ein paar Verse später: Seine Barmherzigkeit ist's und sie hat kein Ende. Liebe Leute, ihr dürft vor Gott klagen. Ihr sollt es tun. Machen wir aber einen Unterschied zwischen Klagen und Anklagen. Anklagen ist Verurteilen. Anklagen ist Urteilen, ist Beurteilen. Dazu fehlt uns die Kompetenz, das Gott gegenüber zu tun. Dazu fehlen uns die Qualifikationen, um das mal so auszudrücken. Da sind wir in unserem Sein gar nicht dazu in der Lage, obwohl wir es dennoch manchmal tun mögen. Macht diesen Unterschied zwischen Klagen und Anklagen. Es steht uns nicht zu, anzuklagen. Aber Gott möchte, dass wir unser Herz vor ihn bringen und vor ihm hinlegen. Das hat auch der Hiob lernen müssen. Ich glaube, der Hiob war zumindest in der Schrift der Mensch, dem am meisten Unglück zugefügt wurde in seinem ganzen Leben. Und Gott spricht zu ihm: Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Wo bist du gewesen? Oder Römer 9, da lesen wir: Oder sagt ein Tonkrug über seinen Töpfer, er hat keine Ahnung? Merkt ihr das, diesen Unterschied? Ja, merkt ihr diesen Unterschied? Klagen und Anklagen. Ein mutiges Gebet, das Abraham spricht, noch ein anderer Aspekt, der ihn so mutig macht, vor Gott aufzutreten. Noch ein anderer Aspekt. Es ist auch ein Beziehungsaspekt. Im Psalm 65,5, da heißt es: Wohl dem, den du erwählst und zu dir nahen lässt. Abraham war Gott nahe. Abraham war Gott nahe. Er hatte eine enge Beziehung zu ihm. Das machte ihn mutig. Er vertraute sich Gott an. Wir lesen in Epheser 2, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, da geht es im Kontext um den Unterschied zwischen Juden und Heiden, ihr Heiden, die ihr einst fern wart, nahe gebracht worden durch das Blut Christi. Wie nahe ist Gott dir? Er wohnt in deinem Herzen durch den Glauben. Kann es etwas Näheres geben? Gibt es etwas Näheres? Später, im Himmel, noch mehr. Aber jetzt schon großartig, so nahe sein zu dürfen. Und dann auch mit Gott mutig reden zu dürfen. Aber nicht anmaßend. Gut, zweiter Punkt. Trotz allen Mutes, den Abraham hier aufbringt, ist es ein demütiges Gebet. Ach siehe, ich habe es gewagt, mit dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin, sagt Abraham. Möge es meinen Herrn nicht erzürnen, wenn ich noch weiter rede. Ich habe es gewagt, mit Gott zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Abraham spürt hier etwas. Er weiß hier, wer er ist und was er ist. Er merkt etwas von der Stellung, die Gott ihm gegenüber hat. Er weiß, dass er nur Staub ist, im Gegensatz zu dem lebendigen Gott, der immer ist und war. Der immer bleibt, der sich nicht verändert, der nicht zu Staub zerfällt, der nicht stirbt, der nicht zugrunde geht, der keine Krankheiten entwickelt. Keinen Verfall. Ich bin Staub. Aber du, o Herr, bist ewig. Das weiß der Abraham. Und er drückt es im Gebet aus. Wir dürfen das auch ruhig mal ausdrücken. Obwohl er, wir haben es eben schon erwähnt, wir den Eindruck haben, dass Gott, dass Abraham mit Gott handelt. Ja? Er drückt ihn immer weiter runter. Ja? 50, 45, 30, 20, 10. Ist das Demut? Zwei Sätze zum Begriff Demut. Zwei Sätze zum Begriff Demut. Demut ist nicht sich kleiner machen, als man ist. Jesus gibt uns das Vorbild dazu. Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig. Und was sagt er zu seinen Jüngern? Ihr nennt mich Meister und Herr, und ich bin es auch. Ihr nennt mich Meister und Herr und ich bin es auch. War das mangelnde Demut? Nein, es ist die Realität. Demut bedeutet einfach seine Stellung gegenüber Gott begreifen. Es gibt viele Aspekte von Demut, aber das ist für mich der wichtigste. Seine Stellung vor Gott begreifen. Ich bin Staub. Aber er ist ewig. Und zu welch größerem Lob führt das, wenn Gott diesen Staub Staub sein lässt und sagt, ich mache dich neu und wieder lebendig. Ich wecke dich auf zu einem ewigen Leben, das nicht mehr Staub ist. Ja. Ein demütiges Gebet, trotz allen Mutes, trotz aller vermeintlichen Unverschämtheit. Abraham ist sich seiner Stellung bewusst und drückt es aus. Dritter und letzter Punkt. Das Gebet des Abraham ist ein Gebet nach Gottes Willen. Hier nochmal diesen Vers, den wir eben schon hatten. Wenn ich 50 Gerechte in Sodom finde, so will ich um ihretwillen den ganzen Ort verschonen. Wenn ich 30 darin finde, so will ich ihnen nichts tun. Hier sagt Gott nicht, ach Abraham, du gehst mir jetzt langsam auf den Wecker. Du sollst deinen Willen haben, weil du mich so nötigst. Ich meine, es gibt auch solche Fälle, wo wir Gott bestürmen. Ja? Aber hier haben wir etwas Tieferes. Gott sagt nicht, Abraham, du gehst mir auf den Keks. Sondern das, was Abraham bittet, ist im Willen Gottes. Es entspricht dem ganzen Wesen Gottes, was Abraham hier äußert. Und deshalb glaube ich auch, und vorher mit Rainer noch drüber gesprochen, dass dieser Gerechtigkeitssinn, den Abraham trieb und das, was er hier vor Gott ausdrückte, dass das von Gott selbst kam. Zumindest entspricht es dem Wesen Gottes, denn Gott ist ein gerechter Gott, der Gerechtigkeit liebt und der Gerechte liebt. Ich weiß nicht, ob ich diese Verse in der Projektion habe, kann mich nicht mehr genau erinnern. Zwei Verse aus einer Vielzahl von Versen. Gott ist bei dem Geschlecht der Gerechten. Psalm 14,5. Gott ist bei dem Geschlecht der Gerechten. Psalm 68,4. Die Gerechten aber werden sich freuen und fröhlich sein vor Gottes Angesicht und jubeln vor Freude. Gott ist Gerechtigkeit. Gott liebt Gerechtigkeit. Gott liegt Gerechtigkeit am Herzen. Er liebt die Gerechten. Er gibt sein Leben für sie. Für uns hat er sein Leben gegeben, damit wir gerecht würden, damit wir mit ihm leben können. Mit ihm kann kein Ungerechter leben, das geht nicht. Er liebt Gerechtigkeit. Und deshalb ist dieses Gebet von Abraham: Herr, willst du denn die Stadt Sodom zugrunde richten, wenn es auch nur 10 Gerechte dort gibt? Wie geht das? Wie geht das, Herr? Und Gott sagt, ich will es nicht. Ich will die Stadt verschonen, wenn ich 10 Gerechte finde. Das ist mein Wille. Das ist der Wille Gottes. Beten nach dem Willen Gottes. Ich glaube, das ist für mich das höchste Gebet, was man beten kann. Beten nach dem Willen Gottes. Das ist etwas, was wir alle lernen müssen, wo wir hineinwachsen müssen. Beten nach dem Willen Gottes. Ich zitiere 2 Verse aus dem Neuen Testament dazu. 1. Johannes 5,14, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, die wir Gott gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und Johannes 14,14, wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, das bedeutet nicht, dass ich wenn ich an mein Gebet eine Floskel hänge im Namen Jesu, dass das dann auch immer in seinem Namen ist. In seinem Namen bedeutet, so wie ich es will, so wie ich es tun würde, so damit ich den Stempel darunter setzen kann. Es ist in Jesu Namen, es entspricht Jesu Charakter, es entspricht Gottes Charakter. Und er hört uns, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Vielleicht wird es jetzt jemand sagen, wenn er sowieso nur das erhört, was er will, was soll ich dann noch beten? Was bringt das denn? Wenn es bete sich lohnt, Dad. Ja? Was nützt mir das, wenn er doch nur tut, was er will? 2 Dinge. Erstens haben wir schon gesagt, er möchte, dass ich mit ihm rede. Er möchte, dass ich ihn bitte. Er möchte es auch um meinetwillen. Er möchte es auch um meinetwillen, um meine Beziehung zu ihm willen. Da haben wir schon drüber geredet. Etwas anderes ist, Gott hat in seinem himmlischen Geschenksack so viele Dinge, die er uns gerne geben möchte. Gott ist ein gebender Gott. Gott gibt sehr gerne. Gott verzehrt sich dafür, uns zu schenken, uns zu beschenken. Er möchte uns geben, wenn wir ihn nur bitten würden. Er hat so viele Dinge in seinem Geschenksack, die seinem Willen entsprechen und seinem Wesen für uns bereit in den himmlischen Regionen. Die will er uns alle geben, wenn wir ihn nur beten. Wir lesen das im Jakobus. Da gibt es diesen Vers in Jakobus 4, 2 bis 3. Ihr seid begehrlich und habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr seid begehrlich und habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Und dann setzt noch einen drauf. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet. Gott, ist es wichtig, was? Mit welcher Intention bete ich? Bete ich selbstsüchtig? Abrahams Gebet war kein selbstsüchtiges Gebet, es war nicht für ihn. Es war für die Gerechten in Sodom. Es ging ihm nicht um seine Begehrlichkeiten, es ging ihm um die Gerechten. Aber halten wir das fest hier, diese eine Sache, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott hat so viele Dinge für uns bereit. Bitten wir ihn. Er gibt gerne. So, und dann haben wir die zwei Pfeiler des Gebets wieder. Auf der einen Seite sollen wir und müssen wir und dürfen wir unser Herz vor ihm ausschütten. Wir dürfen ihm alles sagen, sagt das Neue Testament auch, in allen Dingen lasst eure Gebitten im Gebet mit Danksagen vor Gott kund werden. In allen Dingen dürft ihr zu mir kommen. Das ist der eine Pfeiler. Der andere Pfeiler ist, lasst uns wachsen im Gebet. Lasst uns wachsen in ein Gebet hinein, das dem Wesen und dem Willen Gottes entspricht. Wir können Gott danken, dass er unsere Gebete übersetzt durch den Heiligen Geist und dass er uns hört. Wie zentral ist Gebet? Ich zum Schluss war im Sommer in Wales in Urlaub. In Nordwales hatten wir eine schöne Woche. Und im Rahmen eines Museumsbesuches entdeckte ich einen Text über die Erweckung in Wales in den Jahren 1904 bis 1906. Und wie ging das los? Wie startete die Erweckung? Es war eine Gebetsgemeinschaft aus jungen Leuten, die sich trafen zum Gebet. Eigentlich eine ganz jämmerliche Gruppe, ehrlich gesagt. Trafen sich zum Gebet. Und die Erweckung startete mit diesem Gebet. Es war, ich sage es mal in Klammern dazu, es war nicht die Leistung des Gebets, die da erbracht wurde. Es war, dass Gott diese erbärmlichen Leute sah und sich ihrer erbarmte. Und er wollte das Land aufwecken. Aber es bleibt, die Erweckung begann mit diesem Gebet, denn am Ende der Gebetsgemeinschaft dieser jungen Leute stand eine junge Frau auf und sagte, ich bekenne euch, ich liebe Christus von ganzem Herzen. Das war es. Ich bekenne euch, ich liebe Christus von ganzem Herzen. Und das ergriff alle Leute. Das ergriff alle Leute. Und die Gebetstreffen wurden häufiger. Und es wurde an vielen verschiedenen Orten wurde gebetet. Dass Menschen zum Glauben finden möge. Und so startete die Erweckung in den Jahren 1904 bis 1905. 6. Und es wurden in kleinen Käffern 3 Gemeinden, 4 Gemeinden, 5 Gemeinden gegründet. Und die Kirchen waren voll, die Gemeindehäuser. Und die Leute standen noch auf der Straße. Und es gab in Nordwales Regionen, in denen 66-98% der gesamten Bevölkerung zum Glauben kamen. Und wir sind durch einige dieser Orte gefahren. Da fiel das auf. Wow, eigentlich ein kleiner Ort. Da eine Gemeinde, da eine Gemeinde, da eine Gemeinde, da eine Gemeinde, da eine Gemeinde. Leider waren 4 von 5 umfunktioniert zu Bistros, Warenhäuser, Büros, Verwaltungsgebäuden. Doch eine blieb. Manche bleiben. Manche bleiben und in manchen spürt man diesen Geist der Erweckung. Ja, da kann man hier auch sagen, Gott hat sich da einen Überrest übrig gehalten, sozusagen. Ja. Wollte nur sagen, diese Erweckung, die dann jede Menge Missionare hervorbrachte, die in alle Welt gingen, startete mit einem Gebet ganz normaler Jugendlicher, wo Gott eine Person anrührte, die dann bekannte, ich liebe Christus von ganzem Herzen. Und das ergriff alle. Fassen wir zusammen. Du darfst mutig beten. Du sollst Gott dein Herz ausschütten. Du darfst ihm alles sagen. Er möchte das. Er will Beziehung zu dir, transparente Beziehung. Du sollst demütig bleiben dabei und wissen um deine Stellung vor Gott. Und du mögest dafür beten, dass dein Gebet immer mehr hineinwächst in den Willen Gottes. Amen.